Mein Name ist Heiko Gossen.
Kannst du nicht von der Performance abweichen?
Okay, nochmal.
Warte, muss ich jetzt auslachen?
Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem wöchentlichen Datenschutz-Update. Mein Name ist Heiko Gossen.
Und mein Name ist Laura Droschinski.
Wir begrüßen Sie wieder recht herzlich zu unserem wöchentlichen Datenschutz-Rückblick diese Woche mit einer kurzen Woche, weil es ist die K-Woche. Dementsprechend ist heute Donnerstag, der 28. März. Und unser Redaktionsschluss war heute um 10 Uhr. Wir haben natürlich, wie Sie das von uns gewohnt sind bei der Migosense, wieder das Gleis am Ohr für Sie gehabt, wenn es um Datenschutzthemen geht. Und wir schauen heute natürlich dann wieder auf eine Vielzahl von Themen. Wir haben wieder ein wenig sortiert. Laura, was ist bei dir drin geblieben?
Ich bringe heute als erstes mit eine Information zu einer Sicherheitslücke in einer App, die sehr weit verbreitet ist in Deutschland. Dann geht's weiter, Gleis ans Ohr, du hast es gesagt, haha, zu zwei Nachrichten zu Deutschen Bahn mit Datenschutzbezug. Dann habe ich noch eine Information mitgebracht zu einem Serverbrand, den es gegeben hat in Frankreich und auch Auswirkungen in Richtung Deutschland hatte. Und am Ende habe ich noch einen kleinen Webseitentipp mitgebracht. Wie sieht's mit dir aus?
Ja, ich schaue einmal auf Google Street View und die Erneuerungen des Bildmaterials. Dann hätte ich unser Thema Sicherheitslücke in Exchange und was das BSI im Moment da ermittelt hat. Und dann nochmal das BSI, da geht es um das Thema BSI und die Stärkung der IT-Sicherheit in kleinen Unternehmen. Das wären so meine Themen für heute. Bevor wir starten, noch ein ganz kleiner Rückblick. Wir hatten ja auch ein Debüt von Lothar und da gab es ein sehr schönes Feedback. Dafür wollten wir uns natürlich nochmal bedanken von mehreren Stellen und mehreren Seiten. Von daher bleiben Sie da immer dran. Wer uns Feedback geben will, ist dazu immer herzlich eingeladen. Wir freuen uns darüber und es hilft am Ende ja allen, also uns und natürlich auch hoffentlich unseren Zuhörern, wenn wir Feedback bekommen, also auch kritisches, aber wie gesagt, auch Positives, freuen wir uns natürlich sehr drüber. Das Einfachste ist immer, Sie gehen auf die Shownotes, da gibt es immer den Link zur Folgenseite, da können Sie kommentieren oder Sie schicken uns eine E-Mail an datenschutztalk@migosense.de. Und jetzt du.
Jetzt ich. Ach, ich bin noch ganz, habe noch ein ganz warmes Gefühl, weil ich mich gerne an diese Feedbacks zurückerinnere, deswegen. Aber wollen wir mal zu den schönen Themen kommen aus dieser Woche oder besser gesagt ein nicht so schönes Thema als im Laufe der letzten Woche bekannt geworden, denn bei der App Stay Informed, die besonders bei Kindertagesstätten beliebt ist, hat es eine Datenpanne gegeben, bei der laut Medienberichten zufolge 6000 Bilddateien und über 1500 CSV-Dateien frei zugänglich waren. Die App kommt in Deutschland bei rund 11.000 Einrichtungen zum Einsatz, sei es Kindertagesstätten, Schulen oder Horten. Und über diese App haben Eltern die Möglichkeit, ihre Termine und Informationen der Betreuungsstelle zu verwalten, aber auch beispielsweise ihr Kind krank melden zu können oder auch sogar mit den Betreuern über eine Chatfunktion in Kontakt zu treten. Die Schwachstelle offenbarte nun, laut Medienberichten zufolge, Namen, Geburtsdaten, sogar Adressen von Minderjährigen, aber auch Profilbilder, die halt im Rahmen, Profilbilder, also Fotos, aber auch Fotos, die innerhalb von Chats geteilt wurden, waren Teil dieser Sicherheitslücke. In einigen Fällen sollen sogar sensible Daten öffentlich geworden sein, wie beispielsweise das Herkunftsland oder der Impfstatus. Und weiter ging es dann mit Informationen zu den Erziehungsberechtigten, Notfallkontakten oder bei Schulen auch Angaben zu Klassenlehrern. Grund war, dass der Webserver bei Stay Informed unzureichend gesichert war und veraltete Versionen der Software dazu geführt haben, dass unter anderem der Datenübertrag nicht über HTTPS verschlüsselt wurde. Die Betreiber der App haben zwar den Fehler unverzüglich behoben und die Einrichtung auch informiert, Und ebenso natürlich auch den Vorfall in der Datenschutzaufsicht in Baden-Württemberg gemeldet. Aber Stay Informed agiert als Auftragsverarbeiter. Das heißt, jeder Träger muss nun selbst melden. Also hier wird es die ein oder andere datenschutzrechtliche Herausforderung sicherlich für Kindertagesstätten und Co. geben. Wir wissen, ich glaube, die haben alle nicht dort zu viel Freizeit, um sich insbesondere mit so einem wichtigen Thema beschäftigen zu können. Denn jede betroffene Einrichtung muss nun eben prüfen, inwieweit sie von diesem Datenleck betroffen sind. Also ob Stammdaten ihrer Einrichtungen gespeichert wurden, welche Dokumente und Fotos auf der Plattform ihrerseits verarbeitet wurden und wer beispielsweise in welcher Form den Messenger verwendet hat. Der App-Anbieter hat natürlich auch noch eine Information für Betroffene an sich rausgegeben und empfiehlt, sich natürlich an die eigene Aufsicht zu wenden, wenn man hier eben Bedarf hat, Klärungsbedarf hat. Und bei 800.000 Nutzern in Deutschland, laut eigenen Angaben der App, wird wahrscheinlich so die eine oder andere Informationswelle auf die Aufsichtsbehörden zukommen. Und das hat auch Bettina Geig und ihr Team, also die Datenschutzaufsicht in NRW, zum Anlass genommen, auf ihrer Website auch, ja, ich sage jetzt mal so ein kleines FAQ zu veröffentlichen. Also sie gibt hier Handlungshinweise, insbesondere für die Einrichtungen, also inwieweit sie jetzt weitere Schritte einleiten müssen, aber natürlich auch, was Betroffene tun können. Sie betont auch in ihrer Nachricht nochmal das hohe Risiko aufgrund dieser Datenpanne und ja, sieht natürlich als größte Gefahr die mögliche missbräuchliche Nutzung der Daten für Betrugsmaschen oder auch gegebenenfalls Diskriminierung. Also da sind die Eltern angehalten, Augen und Ohren offen zu halten auf entsprechende persönliche Angriffe.
Wir kommen zum Thema Google Street View. Der hessische Beauftragte für Datenschutz hat darauf hingewiesen, dass Widersprüche gegen die Darstellung des eigenen Hauses in Google Street View erneuert werden müssten. Vielen Nutzern ist sicherlich schon aufgefallen, dass es seit geraumer Zeit wieder neue Bilder in Google Street View gibt. Und deswegen hat der hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Alexander Rossnagel, darauf aufmerksam gemacht, dass alte Widersprüche nicht mehr gelten und diese erneuert werden müssen. Veröffentlicht hatte das in einem Interview auf der Plattform Privatheit. Das ist eine Webseite einer Forschungsgruppe des Fraunhofer Gesellschaft, der Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung. Und ja, seit 2022 fahren die Google-Kamera-Autos schon wieder. Da hatte man sich geeinigt, beziehungsweise dann in 2023 hat man sich geeinigt mit dem Hamburger Datenschutzbeauftragten, was die Veröffentlichung angeht. Die werden seit Juni 2023 dann auch wieder online gestellt. Und Herr Rossnagel weist halt nochmal natürlich auf die einerseits Vorteile von Google Street View hin, hat aber halt auch nochmal darauf hingewiesen, dass natürlich nicht vielleicht jedem recht ist, wenn sein Haus da veröffentlicht ist, weil es natürlich vielleicht auch wird Informationen über die Bewohner preisgibt, wenn man halt weiß, wo jemand wohnt. Dementsprechend muss es natürlich jeder für sich entscheiden, aber ich glaube, die Fälle sind gering, beziehungsweise mir sind tatsächlich keine bekannt geworden, dass Menschen jetzt irgendwie durch die Veröffentlichung eines Hauses auf Google Street View tatsächlich Nachteile erfahren haben. Aber vielleicht hat da jemand andere Erkenntnisse oder Erfahrungen, auch da freuen wir uns natürlich gerne über entsprechende Hinweise.
So ist es. Ich habe in dem Artikel aber auch gelesen, dass ja beispielsweise vielen gar nicht bekannt ist, dass eben ihr Haus in der Form halt aufgezeichnet ist. Also grundsätzlich weiß man, dass es vielleicht Google Street View gibt, aber was es für persönliche Auswirkungen haben kann. Deswegen finde ich es eigentlich nochmal wichtig zu sagen, ich habe die Zahl leider nicht mehr im Kopf, aber die Anzahl der Widersprüche war auch relativ gering.
Ja, letztes Jahr waren es 100.000, das war deutlich weniger als 2010. Da sind die Autos ja das erste Mal gefahren, da waren es halt deutlich mehr. Andererseits hat man aber auch aus Google-Kreisen gehört, dass halt tatsächlich das nur in Deutschland so ein großes Thema ist. In den meisten anderen Ländern interessiert man sich dafür relativ wenig und da gibt es auch relativ wenig Widersprüche.
Deutsche Spießigkeit. Vielleicht.
Das hast du jetzt gesagt.
Wie ich ja schon zu Beginn gesagt habe, habe ich zwei Nachrichten mitgebracht in Bezug auf die Deutsche Bahn. Und zwar die erste Nachricht wäre, dass Vorhaben der Deutschen Bahn, dass sie eben jetzt zukünftig einen Großteil ihrer Bahncards ausschließlich zur digitalen Nutzung anbieten, dass dies halt eben auf Kritik stößt. Die Begründung des Umweltschutzes lassen Datenschützer nicht gelten und warnen weiterhin vor Tracking im DB-Navigator, also in dem Online-Portal der Deutschen Bahn. Wir haben ja in der Vergangenheit schon mal darüber berichtet, dass es ja schon Kritik gab, in Bezug auf die digitalen Fahrkarten. Also hier gab es ja auch eine Umstellung bei der Deutschen Bahn, dass eben der Fahrkartenkauf überwiegend nur noch digital möglich ist. Und die Deutsche Bahn hält ihren Kurs weiterhin mit Blick auf die Digitalisierung und stellt nun ab dem 9. Juni alle Bahncards, außer die Bahncard 100, auf die digitale Form um. Man kann also somit nur noch die Bahncard nutzen über das Online-Konto bahn.de oder eben über den datenschutzrechtlich umstrittenen App-Navigator, DB-Navigator. Begründung des Unternehmens ist der Plastikverzicht. Und da Sie sehen, dass mittlerweile 60% der Nutzer der Bahncard diese online führen. Aber das stößt natürlich bei Bürgerrechtsorganisationen wie beispielsweise Digital Courage sauer auf. Und Sie sehen halt eben dieses Umweltargument nur als vorgeschobenes Feigenblatt. Sie sehen halt, dass es doch durchaus auch andere Möglichkeiten gäbe, ressourcensparend auf eine Volldigitalisierung der Tickets und der Rabattaktion zu verzichten. Und natürlich kritisch, wie in so vielen Fällen auch, ist natürlich die Art und Weise, wie es gemacht wird, dass halt eben Personen, die sich gegen einen Online-Zugang entscheiden, eben gar keine andere Wahl haben. Die Bahn hat natürlich ein Interesse an den Online-Konten und das ist eben das, was vorgeworfen wird, dass im Hintergrund natürlich Tracking-basiertes Marketing durchaus denkbar ist, was sie auch in ihren AGBs halt einräumt, nämlich dass hier es zu Zwecke der Angebotserstellung, speziellen Angebotserstellung natürlich zu Datenaustauschen untereinander, also unter den Deutsche Bahn-Unternehmen auch gibt. Der Bundesverband der Verbraucherzentrale hat sich natürlich auch eingeschalten, wie auch in Vergangenheit, und kritisiert hier eben das Thema, was ich gerade schon mal angesprochen hatte, nämlich das Thema, dass halt Benutzer dieser Bahncard oder die es werden wollen, eben ganz bewusst von Rabatten ausgeschlossen werden, wenn sie denn eben kein Online-Konto anlegen. Sie sehen beispielsweise einen Papierausdruck über das Reisecenter als Alternative an, wenn man denn von dem Angebot Gebrauch machen möchte, aber das sieht die Deutsche Bahn bisher nicht vor. Du hast ja gerade schon Datenschutzbeauftragten Alexander Rossnagel angesprochen und der wurde auch von Heise im ersten Schritt schon mal interviewt, weil er ist zuständig in Hessen für die Deutsche Bahn und er sagt, es laufen Gespräche zu dem Thema, die sind aber noch nicht abgeschlossen, deshalb kann er keine Bewertung vornehmen. Aber der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kälber hatte sich schon zu dem Thema geäußert und sieht es halt auch so, dass digitale Lösungen nicht dazu führen dürfen, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung eingeschränkt wird und dass es im Zweifelsfall auch analoge Wege geben sollte. Also da mal schauen, ob die Datenschutzaufsicht in Hessen etwas Erfolg bei der Deutschen Bahn hat und vielleicht eine kleine Alternative.
Eine kleine Alternative?
Schafft.
Schafft. Danke. Hast du eine Meinung dazu?
Ja, natürlich, also klar. nein, aber ich glaube, dass halt die Digitalisierung ist ja das eine, das andere ist ja quasi das damit verbundene Tracking, wenn man das halt mal entkoppeln würde und sagen würde, naja, wir machen halt erstmal Digitalisierung und dann fragen wir halt ordentlich ab, wer denn uns erlaubt, ihn zu tracken. Ich glaube, dann wäre da wahrscheinlich viel weniger Druck im Kessel, oder?
Das denke ich auch, ja. Dann die nächste Nachricht, die ich mitgebracht habe, kommt von der DB Regio. Und zwar hat hier ein Sprecher bestätigt, dass nach einer Testphase nun rund 5000 Schaffner mit Bodycams ausgestattet werden, um deren Sicherheit zu erhöhen. Auch Informationspflichten werden hierbei berücksichtigt. Nach einem Pilotprojekt der letzten Jahre konnte festgestellt werden, dass die Bodycams dazu führen, dass weniger Gewalt oder die Schaffner weniger Gewalt gegenübertreten müssen. Und das hat jetzt die DB Regio zum Anlass genommen, um eben diese Vielzahl an Kameras auszuhändigen oder noch auszuhändigen. In dem Pilotprojekt ist halt bekannt geworden, dass die Kameras sehr deeskalierend wirken und eben vor körperlichen Angriffen schützen. Man muss jetzt dazu sagen, dass die Bodycams nicht dauerhaft laufen, sondern ausschließlich in kritischen und eskalierenden Situationen aktiviert werden und auch erst nach ausdrücklichem Hinweis. Kleine Randmerkung von mir. Ich bin gespannt, wie das in der Praxis läuft. Also wenn man angegriffen wird, dann schnell noch einen Hinweis aussprechen. Nun gut, aber das Pilotprojekt wird es gezeigt haben, dass es funktioniert. Und die daraus gewonnenen Daten, also nach der Aufnahme, können halt in dem Fall der DB Regio nur von der Bundespolizei ausgelesen, gesichert und verwendet werden. Also das sind die Punkte, die sie halt im Datenschutzbezug mit reinnehmen. Außerdem, das fand ich auch super interessant, dass den aufgenommenen Personen nach dem Angriff ein Infokärtchen ausgehändigt wird, um über ihre Rechte und Ansprechpartner informiert zu werden. Also ich glaube, das ist ja ein Thema, was wir aus datenschutzrechtlicher Sicht so oft sehen. Sind denn die Informationspflichten eingehalten? Auch das finde ich ganz spannend, sicherlich, wie das in der Praxis funktioniert. Und ja.
Ich stelle es mir lustig vor, also in Anführungszeichen lustig, ja. Aber wenn jetzt so eine größere Meute in der Bahn voller Waggon, dann so einen Rucksack voll dieser Kärtchen, die der Schaffner erstmal danach verteilen darf. Aber gut, wir werden sehen, wie es in der Praxis aussieht. Ist ja sicherlich erstmal auf jeden Fall positiv zu bewerten, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat.
Richtig.
Und dann muss man auch einfach mal gucken, ob dieses mit diesen Kärtchen halt funktioniert oder ob man da nochmal auf alternative Ideen vielleicht auch kommt.
So ist es.
Ja. Ja, kommen wir zum Thema Sicherheitslücke in Exchange. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, hat auf eine große Menge von ungepatchten Exchange-Servern aufmerksam gemacht. Das BSI hat im Laufe der Woche eine Warnung in Bezug auf die Sicherheitslücken bei Microsoft Exchange-Servern herausgegeben. Und nach den Ausführungen der Sicherheitsbehörde sind hier wohl mindestens 17.000 Instanzen in Deutschland betroffen. Aktuell werden in Deutschland rund 45.000 Exchange-Server mit offen aus dem Internet erreichbaren Outlook Web Access betrieben. Die Möglichkeit, über das Internet oder beziehungsweise halt über einen Browser auf seine E-Mails zuzugreifen. Und nach Erkenntnissen des BSI laufen davon circa 12% noch mit Exchange 2010 und 2013. Was sehr beachtlich ist, wenn man bedenkt, dass diese schon seit Oktober 2020 bzw. April 2023 keine Sicherheitsupdates mehr bekommen. Also das ist natürlich an sich schon ein Thema. Aber am 13.02. wurde eine weitere kritische Sicherheitslücke in Exchange bekannt. Und dafür gibt es wohl auch noch keinen Patch. Also die konnte halt noch nicht geschlossen werden. Stattdessen kann die Ausnutzung der Schwachstelle nur unter einer Aktivierung der Extended Protection for Authentication Funktion verhindert werden. Und diese Anfälligkeit des Servers hängt aber halt auch noch von weiteren Faktoren ab. Es gibt ein Update, Cumulative Update 14 oder 14 für Exchange Server 2019, aktiviert diesen Modus wohl standardmäßig, aber der ist wohl nur auf 15% der Server in Deutschland aktuell wohl installiert. Also wir sehen da, dass halt eine Lücke, die, wie gesagt, kritisch ist und schon seit 4 Wochen quasi bekannt ist oder 5 Wochen sogar schon, 6 sogar schon, ja. Rechnen ist nicht so meine Stärke heute. Also seit 6 Wochen bekannt, dass es da halt wohl doch immer noch ein großes Defizit bei den entsprechenden Behandlungen gibt. Ich finde, man sieht daran halt sehr deutlich, dass halt Schwachstellenmanagement mehr als Patchmanagement ist. Also eine ganz wichtige Unterscheidung und dass man halt als Admin natürlich darauf achten muss, welche Sicherheitslücken gepatcht werden können und dann auch natürlich patchen und auf der anderen Seite aber gegebenenfalls auch Workarounds brauchen. Ja, deswegen die Empfehlung natürlich allen DSBs, den eigenen Admin mal nach dem Sachstand zu fragen, glaube ich, ist eine gute Idee, weil wie gesagt, die Chance, dass der Webserver, der Exchange-Server im eigenen Unternehmen vielleicht noch nicht gepatcht ist, ist nach Auskunft des BSI hier wohl relativ hoch.
Ja, kann unangenehme Folgen haben.
Richtig.
Ich komme zu meiner nächsten Nachricht und zwar die Hosting-Anbieter PlusServer und Server4U konnten aufgrund eines Brandes in einem Rechenzentrum in Frankreich ihre Services nicht anbieten. PlusServer entschied sich daher kurzerhand zu einem Umzug des Servers nach Köln. Am vergangenen Donnerstag ist ein Feuer in einem Rechenzentrum des US-Riesen GoDaddy im französischen Straßburg ausgebrochen und ja, die Löscharbeiten führten dazu, dass im Nachgang auch auf längere Zeit die Stromzufuhr für einen Teil der Server in der Anlage unterbrochen wurde. Das führte dazu, dass eben auch deutsche Hoster betroffen waren, beziehungsweise deren Kunden in erster Linie natürlich betroffen waren von dem Ausfall. Ja, und wie gerade schon gesagt, PlusServer reagierte prompt und entschied sich, den Server komplett nach Köln umzuziehen. Also hier wurde die Hardware via Lastwagen kurzerhand eingepackt und rübergefahren. Ich glaube, das ist auch gar nicht so ein leichtes Unterfangen, mal eben spontan. Nach dem Umzug von 1000 Einzelkomponenten bestätigte der Hosting-Anbieter, dass sie bereits am Sonntag geschafft haben, 95% der IT-Systeme wieder ans Laufen zu bekommen. Das hätte sich sicherlich auch Server4U gewünscht. Die sind weiterhin offline. Und ja, das Rechenzentrum in Straßburg hat auch bestätigt, dass sie immer noch weiterhin bei der Wiederherstellung der Stromversorgung oder daran arbeiten und dass es hier bereits noch keine Entspannung der Lage gibt. Von dem Vorfall im Rechenzentrum waren auch weitere Dienste betroffen, wie beispielsweise die Kollaborationsplattform Concept Board, die ja durchaus bekannt sein dürfte. Die haben auch Schritte eingeleitet. Sie sind dann daraufhin nach dem Ausfall mit ihrem Dienst auf eine neue Domain umgezogen. Da sieht man mal, die Wege sind unterschiedlich, wie man damit umgeht. Und ja, manche halt auch gar nicht mit umgehen, ganz offensichtlich.
Ja, also Respekt. Ich meine, sowas macht man wahrscheinlich nicht spontan. Ich gehe davon aus, dass das Teil eines Notfallkonzepts war und man darauf vorbereitet war. Und es zeigt halt wieder, wie wichtig Business Continuity im gerade halt solchen kritischen Bereichen ist, wenn man sein Geschäftsmodell von sowas halt im Zweifelsfall abhängt. Also ich habe dafür großen Respekt, dass man das halt in wenigen Tagen geschafft hat, wirklich Hardware einmal komplett, und die werden sicherlich da nicht nur zwei Server stehen gehabt haben, umzuziehen und ihn wieder in Betrieb zu nehmen. Wie gesagt, das zeugt von einem guten BCM-Konzept. Ja, damit kommen wir eigentlich auch schon zu einem Thema, wo offensichtlich häufiger noch Bedarf besteht. Das BSI hat zusammen mit dem Wirtschaftsministerium und fast 20 Partnern einen Cyber-Risiko-Check entwickelt, um so kleine Unternehmen bei dem Thema IT-Sicherheit zu stärken. Das BSI sieht Handlungsbedarf zur Stärkung von kleinen Unternehmen, nicht zuletzt aufgrund der stetig steigenden Zahl von Angriffen, die man natürlich allenthalben mitbekommt. Deswegen hat man sich halt überlegt, dass man ein niedrigschwelligeres Angebot als den BSI-Grundschutz schaffen möchte, der sicherlich für viele und kleine Unternehmen einfach zu komplex, zu anspruchsvoll, zu viel ist. Deswegen hat man diesen Sicherheitscheck, für diesen Basis-Sicherheitscheck eine neue DIN-Spec entwickelt. Die DIN-Spec 27076 nennt sich IT-Sicherheitsberatung für kleine und Kleinstunternehmen. Funktioniert ähnlich wie eine DIN-Norm, kann man sich online besorgen beim Beuth Verlag. Das Schöne bei der DIN-Spec ist, dass sie kostenfrei ist. Man muss sie also nicht käuflich erwerben. Und Grundlage hierfür ist ein Fragenkatalog, der durch einen qualifizierten IT-Dienstleister, der hier eine spezielle Schulung des BSIs durchlaufen hat, in einem zweistündigen Interview durchläuft. Das sind 54 Fragen aus 27 Themenbereichen, die uns allen wahrscheinlich oder vielen zumindest bekannt vorkommen dürften. Es geht also um Organisation, Sensibilisierung, Netzwerke, so aber Sachen wie Malware-Schutz, Patch-Management, Datensicherung. Und ganz zum Schluss kommt dann ein Risikostatuswert raus, der, wenn man gar nichts gemacht hat, natürlich bei 0 liegt. Wenn man aber alles vollständig umgesetzt hat, dann 37 Punkte hat oder die man bekommt, so bei voller Konformität. Und die natürlich dann schon mal ein ganz gutes Bild abgeben, und hinten raus soll dann halt auch ein Maßnahmenplan kommen, und das Ganze wird halt auch gefördert mit 5% durch entsprechende Förderprogramme. Wichtig ist nochmal der Hinweis vom BSI, dass selbst die volle Punktzahl nur die Erfüllung der Mindestsicherheitsanforderungen erstmal darstellt und abbildet. Das heißt also, auch da sollte man natürlich jetzt nicht sich direkt zurücklehnen und glauben, dass man danach nichts mehr zu tun braucht. Das andere ist, es ist noch nicht ganz klar, wie und wann Interessierte wirklich starten können. Auf der Projektseite des BSI dazu ist derzeit weder eine Dienstleisterliste noch eine konkrete Ankündigung zum Starttermin des Cyber-Risiko-Checks zu finden. Von daher werden wir das natürlich mitteilen, wenn wir das mitbekommen sollten hier. Ich finde es auf jeden Fall eine gute Idee und werde mir diese Dienstbag auf jeden Fall auch mal ansehen, weil ich glaube, dass das halt, wie gesagt, für viele Kunden eine gute Grundlage ist, um halt so einen schnellen Check mal zu machen. Und 2 Stunden ist, finde ich, halt auch gut investierte Zeit bei dem Thema.
Genau, so ist es ja. Super wertvoll für die Beratungspraxis, wenn man sowas halt eben mitbekommt, auch aus datenschutzrechtlicher Perspektive, auch hier das vielleicht nochmal für den einen oder anderen Kunden auch mitzunehmen. Ja. Aber die hören natürlich alle unseren Podcast.
Richtig. Das gehe ich von aus.
Meine letzte Empfehlung für heute bezieht sich auf die neue Webseite des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz. Denn diese präsentiert sich nun im neuen Design, wie er die Woche berichtet hat. Und ja, Nutzerinnen und Nutzer der Webseite können ab sofort leichter Kontakt zum Landesbeauftragten suchen und zu seinem Team und umfangreiche Informationen zum Thema Datenschutz und Informationsfreiheit sich besorgen, aber natürlich auch die Webseite ein bisschen besser wohl mit Smartphones nutzen. Das war wohl so wichtig bei dem sozusagen Relaunch der Webseite. Ich habe mal reingeschaut, finde ich, ist sehr gut gelungen, wirklich einfach und gut strukturiert. und deshalb für alle Hörerinnen und Hörer in Rheinland-Pfalz oder auch die dies werden wollen, ans Herz gelegt.
Super, das ist doch mal eine schöne Nachricht zum Abschluss. Damit wären wir durch für heute. Wir hoffen, Ihnen natürlich einen guten Überblick über die Karwoche gegeben zu haben, was uns und die Datenschutzwelt bewegt hat. Ihnen wünschen wir nun frohe Ostertage, dir natürlich auch, Laura.
Danke ebenso.
Und in diesem Sinne bleiben Sie uns gewogen und auf bald.
Bis bald.